Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein. Und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 30. März 2022, gleich dem 10. Farwa Din 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview, danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Nowruz, Inspiration für Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Anschließend folgt ein Beitrag unter dem Titel Einblick auf die wichtigsten Ereignisse im Iran im vergangenen Sonnenjahr, Teil 1. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und China unterstützen Unabhängigkeit, nationale Einheit und Rechte des afghanischen Volkes. US-Sanktionen bedrohen Recht iranischen Volkes auf Gesundheit. Und Iran begrüßt Friedensinitiative des Obersten Rates im Jemen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und China unterstützen Unabhängigkeit, nationale Einheit und Rechte des afghanischen Volkes. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran twitterte am Mittwochmorgen bei seiner Ankunft in Tongsi, dem Ort des dritten Treffens der Nachbarn Afghanistans, dass Iran und China Unabhängigkeit, nationale Einheit und die Rechte des afghanischen Volkes unterstützen. Amir Abdullahian betonte, dass Afghanistan mehr Aufmerksamkeit von der internationalen Gemeinschaft verdiene und fügte auf Twitter hinzu, dass Iran und China hofften, in naher Zukunft ein stabiles, entwickeltes Afghanistan zu sehen, das mit seinen Nachbarn interagiert. Außenminister Amir Abdullahian nimmt an der Spitze einer politischen Delegation am dritten Außenministertreffen der Nachbarstaaten Afghanistans in der Stadt Tungsi in der Provinz Anhui im Osten Chinas teil. Hassan Kazemiromi, der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Islamischen Republik Iran für Afghanistan, Sayed Rasul Mousavi, der stellvertretende Generalsekretär und Generaldirektor des Außenministeriums für Südasien Reza Sabib, der stellvertretende Generalsekretär und Generaldirektor für Ostasien und Ozeanien begleiten Amir Abdullahian auf dieser Reise. Das dritte Treffen der Außenminister der Nachbarländer Afghanistans ist für heute Mittwoch, den 30. März, für zwei Tage in der Stadt Tungsi in Anwesenheit der Außenminister und Vertreter der Islamischen Republik Iran, Chinas, Pakistans und Tadschikistans, Turkmenistans, Usbekistans und Russlands geplant. Das zweite Treffen der Außenminister der Nachbarländer Afghanistans fand am 27. Oktober 2021 in Teheran statt. Gastgeber war die Islamische Republik Iran. Das erste Außenministertreffen fand am 8. September 2021 statt. Gastgeber war Pakistan. Die Islamische Republik Iran hat als eines der einflussreichen Länder in der Region und der Welt immer versucht, regionale Krisen einschließlich der Krise in Afghanistan durch Dialog und politische Maßnahmen zu lösen. US-Sanktionen bedrohen Recht iranischen Volkes auf Gesundheit. Die iranische Vizebotschafterin bei den Vereinten Nationen hat die US-Sanktionen als ernste Bedrohung für das Recht des iranischen Volkes auf Gesundheit verurteilt. Gesundheitsdienste sowie lebensrettende Medikamente, Impfstoffe und Diagnosetechniken sollten allen Ländern ohne Diskriminierung oder politische Erwägungen zur Verfügung gestellt werden, sagte Zahra Esche, die am Dienstag bei der 76. UN-Generalversammlung über globale Gesundheits- und Außenpolitik. Universeller Zugang zu qualitativ hochwertiger und erschwinglicher Gesundheitsversorgung sei eine Schlüsselpriorität für die internationale Entwicklung, fügte sie hinzu und erklärte, dass Gesundheitsfragen nicht im Einklang mit den Interessen bestimmter Parteien politisiert werden sollten. In Bezug auf die beispiellose Situation in der Welt, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurde, sprach sich SHD für Zusammenarbeit, Solidarität und Einheit aller Länder aus und forderte alle Länder auf, diese Gelegenheit zu nutzen, den Multilateralismus zu verbreiten und den Unilateralismus zu bekämpfen, um sich auf die Bekämpfung dieser humanitären Krise zu konzentrieren. Sie kritisierte auch die USA sowie andere Länder, die blind Washingtons Politik folgen, dafür, dass sie eine Reihe von Staaten restriktive Maßnahmen auferlegt hätten, darunter illegale und repressive Wirtschaftssanktionen, insbesondere diejenigen, die von den schwerwiegenden Folgen des Ausbruchs des Coronavirus betroffen seien. Die unmenschlichen einseitigen US-Sanktionen stellen laut RSHD nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung für das Recht des iranischen Volkes auf Gesundheit und Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten und medizinischer Ausrüstung dar. Sie begrüßte außerdem die bedeutenden Fortschritte Irans im Bereich der Biotechnologie und Stammzellenforschung und sagte, dass ihr Land trotz unfairer Sanktionen Covid-19-Impfstoffe hergestellt habe. Trotz der westlichen Sanktionen habe die Islamische Republik Iran seit mehr als 4 Jahrzehnten Millionen afghanische Flüchtlinge aufgenommen und viele von ihnen auch einer Impfung zugänglich gemacht, so die iranische Vizebotschafterin bei den Vereinten Nationen weiter. Iran begrüßt Friedensinitiative des Obersten Rates im Jemen. Das iranische Außenministerium begrüßte die Friedensinitiative des Vorsitzenden des Obersten Politischen Rates im Jemen mit der Ankündigung eines einseitigen Waffenstillstands. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte am Dienstag, dass der von Sana'a mit guten Absichten vorgelegte Plan die Botschaft der festen Entschlossenheit enthalte, den Krieg zu beenden, die bedrückende Blockade des jemenitischen Volkes aufzuheben und die politische Krise im Jemen zu lösen und im Falle einer ernsthaften und positiven Interaktion mit diesem Plan könne dieser eine geeignete Plattform für die Beendigung des aktuellen Krieges bieten. Er äußerte die Hoffnung, dass man am Vorabend des heiligen Monats Ramadan durch die Priorisierung humanitärer Fragen und die Förderung des Gefangenenaustauschs ein Ende des Konflikts und eine nationale Aussöhnung im Jemen erleben werde. Am Samstag gab Mahdi al-Massad, der Vorsitzende des Obersten Politischen Rates des Jemen, bekannt, wir werden einseitig alle Raketen- und Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien für 3 Tage stoppen. Er fügte hinzu, dieser Waffenstillstand wird endgültig sein, wenn die saudische geführte Koalition alle Angriffe und Aggressionen gegen den Jemen beendet. Laut einem IRNA-Bericht galt die 3-tägige Feuerpause ab Sonntag. Saudi-Arabien hat mit Unterstützung der USA, der Vereinigten Arabischen Emirate und mehrerer anderer Länder seit März 2015 militärische Angriffe auf den Jemen begonnen sowie eine Land-, See- und Luftblockade über das Land verhängt. Aussetzung der Militäroperationen der saudischen Koalition im Jemen. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat einen Stopp der Militäroperationen im Jemen angekündigt. Laut dem Sender Al-Mayadeen hat die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition, die den Jemen seit 7 Jahren bekämpft und bombardiert, am Dienstag bekannt gegeben, dass sie ihre Militäroperationen im Jemen ab heute Mittwoch 6 Uhr morgens einstellen will. Das Kommando der saudisch geführten Kriegskoalition teilte in einer Erklärung mit, dass es die Militäroperationen im Jemen für die Erzielung eines Erfolgs der jemenitischen Friedensgespräche aussetzen und während des Fastenmonats Ramadan eine positive Atmosphäre für den Frieden schaffen wolle. Dem Bericht zufolge versuchen die Vereinten Nationen an der Sicherung des Waffenstillstands mit dem Ziel zu arbeiten, dass während des Fastenmonats Ramadan Treibstofftanker und einige Flüge in Gebiete zugelassen werden, die von der jemenitischen Armee und den Volkskomitees kontrolliert werden. Mahdi al-Massad, der Vorsitzende des obersten politischen Rates des Jemen, hatte am Dienstagabend einen dreitägigen einseitigen Waffenstillstand erklärt und hinzugefügt, wenn Saudi-Arabien alle seine Truppen von jemenitischem Territorium abzieht und die allseitige Blockade des Jemen und Angriffe auf das Land beendet, sei man bereit für eine dauerhafte Waffenruhe. Sicherheitsalarm in Tel Aviv. Mindestens 5 Zionisten durch Schüsse getötet. Die Stadt Bnei Brak, östlich von Tel Aviv, wurde am Dienstagabend Zeuge einer Widerstandsoperation des palästinensischen Freiheitskämpfers Ziyah Hamashe, der nach seiner Operation den Märtyrertod erlitt. Laut zionistischen Quellen schoss der mit einer Kalaschnikow bewaffnete Palästinenser von seinem Motorrad auf zionistische Siedler. Bei der Schießerei wurden mindestens 5 Zionisten getötet und 6 weitere verletzt. Sicherheitsverantwortliche des zionistischen Regimes erhöhten daraufhin im besetzten Palästina und im Westjordanland die Alarmbereitschaft auf die höchste Stufe. Gleichzeitig befahl der Generalstabschef der israelischen Armee, Aviv Kochavi, die Stationierung von 4 weiteren Bataillonen der Armee im Westjordanland, um die Zahl der in diesem Gebiet stationierten Bataillone auf 8 zu erhöhen. Zionistische Medien berichteten auch, dass das Sicherheitsgefühl in Israel den niedrigsten Stand seit der Operation Al-Sur al-Wargi Sperrmauer im Jahr 2002 erreicht habe. Am Sonntagabend wurden in der Stadt Hadera, südlich von Haifa im Norden des besetzten Palästina, 2 zionistische Soldaten getötet und 12 weitere verletzt. Mahmoud al-Zahar, ein hochrangiges Mitglied der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, sagte in einem exklusiven Interview mit Iran Press, die Operation Al-Razira war ein Schlag ins Gesicht der Komplizen und Kollaborateure der zionistischen Besatzungsmacht. Die Botschaft der Operation Al-Razira ist, dass das palästinensische Volk weiter kämpfen und sich der Besatzung widersetzen wird, sagte Mohammed Al-Ghul, der Führer der Volksfront zur Befreiung Palästinas gegenüber AFP. Die palästinensischen Widerstandsgruppen begrüßen diese Operationen und haben erklärt und betont, dass sie eine Reaktion auf die zionistischen Verbrechen darstellen. Solange die zionistischen Verbrechen gegen das palästinensische Volk andauern, werden die antizionistischen Operationen des palästinensischen Volkes fortgesetzt, hieß es. Russland will militärische Operationen in Ukraine reduzieren. Russland hat angekündigt, seine Militärpräsenz in der Nordukraine nach den Gesprächen zwischen seinem Land und der Ukraine am Dienstag in Istanbul, Türkei, deutlich reduzieren zu wollen. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin sagte am Dienstagabend, man habe beschlossen, die Operationen um die ukrainische Hauptstadt Kiew und in Tschernihiw zu reduzieren, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken und die notwendigen Voraussetzungen für die Fortsetzung der Verhandlungen zu schaffen, um eine endgültige Vereinbarung zu erzielen. Das ist kein Waffenstillstand, aber wir wollen die Spannungen zumindest an diesen Fronten schrittweise abbauen, sagte Wladimir Medinsky, der russische Verhandlungsleiter, bei den Gesprächen mit der Ukraine am Dienstagabend der Nachrichtenagentur TASS. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Dienstagabend erklärt, dass man positive Nachrichten von den Gesprächen erhalte, aber diese Nachrichten hätten die russischen Angriffe nicht verringert. Zeitgleich mit dem Ende der neuen Gesprächsrunde zwischen der russischen und der ukrainischen Verhandlungsdelegation in Istanbul sagte der türkische Außenminister, dass sich die russisch-ukrainische Verhandlungsdelegation in einigen Punkten geeinigt habe. Nun zur aktuellen Wetterlage im Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5, Mashhad 6, Isfahan 1, Shiraz 9 und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Am 17. März wurden in Münster und in Bremen Moscheen von Schiiten geschlossen und die Räumlichkeiten enteignet. Zudem wurden Privatwohnungen zahlreicher Einzelpersonen durchsucht. Im Gespräch mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Herrn Dr. Yavuz Özegöz fragten wir, welche Gründe dafür genannt wurden. Es folgt der zweite Teil dieses Interviews.
Herr Dr. Özegöz, Sie haben in Ihren Ausführungen gesagt, dass die betreffenden Moscheen ihre Unschuld beweisen müssen. Das ist aber juristisch gesehen verwerflich. Wer etwas behauptet, muss er das juristisch beweisen und nicht umgekehrt.
Ja, das sagen Sie mal dem deutschen Recht hier und den deutschen Rechtsprechung bezüglich Verein. Wir haben diese Situation hier. Wir haben die Situation, dass die Verbotenen ohne richterliche Verfügung Verbotenen ihre Unschuld beweisen müssen. Und ich will Ihnen mal verdeutlichen, wie schwer das sein wird. In diesen Verbotsverfügungen stehen zum Beispiel, steht unter anderem, dass ein Hojjatul Islam aus dem Libanon nach Deutschland gekommen sei und in einer bestimmten Moschee gepredigt hat und in der anderen Moschee hat er vorgebetet, als Beispiel. Und das wird als verwerflich eingestuft. Warum? Ja, weil dieser Mann aus dem Libanon eben eine Hezbollah-Nähe haben soll. Ich kann das hier von hier aus überhaupt nicht prüfen, ob das stimmt oder nicht. Aber eine Sache fällt auf. Der Mann ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der Mann ist mit einem deutschen Visum nach Deutschland eingereist. Das heißt, die deutschen Behörden, die das Visum erteilen, hatten überhaupt keine Probleme, diesem Mann ein Visum zu erteilen. Und jetzt soll aber die Moschee, in der einen Moschee hat er wirklich nur vorgebetet, ja, also er hat nur ein Gebet geleitet, deswegen auch geschlossen werden, weil dieser Mann aus dem Libanon gekommen ist und vorgebetet hat. Dann steht in den Verbotsverfügungen, dass diverse Personen in diesen Moscheen Vorträge gehalten haben. Der Inhalt der Vorträge steht da überhaupt nicht drin. Steht nur drin, dass diese Personen Vorträge gehalten haben, darunter auch meine Wenigkeit. Aber ich kann es Ihnen sagen, alle deutschsprachigen Muslime, wirklich alle deutschsprachigen Muslime, die Rang und Namen haben, unter der Community, die also bekannt sind als bekannte Referenten in Deutschland, alles deutsche Staatsbürger, stehen nahezu alle in diese Verbotsverfügung drin, als Personen, die eben irgendwas Übles verbreiten. Ich kenne meine eigenen Vorträge, die ich in der Al-Mustafa-Gemeinschaft gehalten habe und auch in Münster gehalten habe. Die sind übrigens auch im Internet einsehbar, sind also keine Geheimvorträge. Und das waren wirklich Vorträge, die zum Frieden, zum gegenseitigen Verständnis der Religionen und vieles andere mehr auffordern. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Inhalte stehen nicht in der Verbotsverfügung. Da steht nur drin, jemand wie ich, meine Wenigkeit, hat dort Vorträge getragen. Ich bin Anhänger Imam Khamenei's. Das reicht. Das reicht. Mehr brauchen die nicht. Das ist schlimm genug, aber so ist die Lage. Jetzt muss man natürlich dazu feststellen, die Lage wird immer bedrohlicher. Inzwischen ist selbst so ein Gebäude wie das Islamische Zentrum Hamburg, letztendlich ja auch nur ein eingetragener Verein, selbst das ist bedroht. Und wie kommt es zu dieser Bedrohungslage? Zu dieser Bedrohungslage kommt es natürlich einerseits, weil wir hier als Schiiten in Deutschland einfach zu schwach vernetzt sind, nicht gut genug kooperieren. Da haben wir sicherlich eine ganze Reihe von Eigenschuld. Aber erlauben Sie mir, wenn ich das an dieser Seite auch mal sage, ein Teil der Situation ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die letzte Regierung, aber auch die bisher amtierende Regierung der Islamischen Republik Iran wenig Interesse für die Schiiten im Ausland gezeigt hat. Denn normalerweise würde man ja annehmen, wenn die zwei der 10 größten schiitischen Moscheen in Deutschland geschlossen werden, Tausende und Abertausende von Schiiten kriminalisiert werden, ohne dass sie irgendeine Straftat begangen haben, dass dann zumindest der deutsche Botschafter mal einbestellt wird oder irgendetwas Ähnliches getan wird, um zu sagen, wir stehen hinter den Schiiten. Das ist leider nicht der Fall. So sind wir auf uns gestellt, natürlich voll und ganz in der Gnade Allahs. Das ist unsere Aufgabe, die werden wir versuchen, bestmöglich anzugehen. Und in dieser Situation gehe ich davon aus, dass wir in der nächsten Zeit, zumindest solange ich meinen Computer noch habe, miteinander noch öfters über diese Dinge sprechen müssen. In den Gebäuden, in denen eingedrungen worden ist, in Privathäusern, in die eingedrungen worden ist, sind sämtliche elektronischen Medien mitgenommen worden, also Handys, alle Laptops und alles, was irgendwo für eine Kommunikation notwendig wäre. Und auch Privatgelder sind konfisziert worden. Ja, ich kenne einen Fall, da war die Tochter des Gelehrten, die hatte sich für ihren Führerschein knappe 2000 Euro gesammelt und hatte das in einer Sparbüchse und selbst diese Gelder sind ihr entzogen worden und die muss jetzt nachweisen, dass diese Gelder private Gelder waren und nicht irgendwelche Gelder, die irgendwohin gespendet werden. Jetzt sagen Sie mir, wie soll ein junges Mädchen, das über mehrere Jahre für ihren Führerschein das Geld gesammelt hat, nachweisen, dass das ihre Privatgelder sind? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und das ist die aktuelle Situation der Schiiten in Deutschland. Ich hoffe, dass auch durch dieses Interview in der Islamischen Republik Iran bekannt wird, was zurzeit geschieht. Es ist natürlich, was unsere Geschwister in Jemen erleiden, was unsere Geschwister in Indien zurzeit erleiden oder in Pakistan, ist ein ganz anderes Niveau als unsere Luxusprobleme, die wir hier haben. Aber dennoch sollten die Verantwortlichen und die Entscheidungsträger und auch die Medien in der Islamischen Republik Iran darüber informiert werden, was mit den Schiiten in Deutschland im Augenblick passiert. Denn ich gehe davon aus, dass das von Tag zu Tag dramatischer wird.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Nowruz – Inspiration für Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Gute Unterhaltung. Lasst uns in dieser üppigen Frühlingszeit und Zeit der Güte Gottes unsere Herzen mit Freundlichkeit erwärmen und ein Lächeln der Hoffnung auf die Lippen unserer Mitmenschen zaubern. Lasst uns unsere Seelen erfrischen und sie bei diesem angenehmen Wetter mit der Natur in Einklang bringen, denn der Frühling weht überall und er erquickt die Seele der belebten Natur. Liebe Hörerfreunde, heute hören Sie einen weiteren Teil unserer Sonderbeitragsreihe zum iranischen Neujahrsfest Nowruz. In diesem Beitrag möchten wir zu Beginn des neuen Jahres 1401 mit Ihnen über Freundschaft und Hilfsbereitschaft sprechen und zeigen, wie wertvoll es ist, andere zu ermuntern und glücklich zu machen, wodurch sowohl wir selbst Glück und Freude erfahren, als auch den barmherzigen Gott zufriedenstellen. Thank you. Der Mensch wird nicht glücklich sein, wenn er nicht nach dem Glück anderer strebt. Lasst uns Vergebung von der Sonne lernen, Liebe verbreiten und die Tore unseres Herzens für alle öffnen und davon überzeugt sein, dass Gott das beste Schicksal für seine Diener bestimmt hat. Wenn wir unseren Mitmenschen helfen, müssen wir wissen, dass Gott uns erwählt und seine Gnade und Barmherzigkeit für würdig gefunden hat, damit wir anderen das geben können, was er uns gegeben hat. Im Frühling, wenn die Natur uns, ohne etwas von uns zu erwarten, ihre Schönheit schenkt, unsere Herzen glücklich macht und ein Lächeln auf unsere Lippen zaubert, dann sagt Imam Ali, Friede sei mit ihm, dazu: Wenn ihr gute Taten vollbringt, schaut nicht darauf, wer die Person ist, für die ihr es tut, sondern tut es, ohne darauf zu achten, denn selbst wenn sie dessen nicht würdig ist, dass man ihr Gutes tut, seid ihr es würdig, gute Taten zu vollbringen. Das Leben des Menschen vergeht wie ein Blitz, und es ist angebracht, dass wir in dieser begrenzten Zeit und Gelegenheit des Lebens die Samen der Liebe und Hilfsbereitschaft säen, so dass ihre Früchte in das Leben der Armen und Bedürftigen fließen und dadurch auf ewig Nächstenliebe in unserem Zeugnis registriert wird und deren wertvolle Früchte und Segnungen sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits zum Tragen kommen. Deshalb sagt Imam Reza, Friede sei mit ihm, der achte Imam der Schiiten: Wohltätigkeit ist ewige Ersparnis. Solange ein Mensch nutzt, was ihm gegeben wurde, ist der Lohn für den Wohltäter immer gültig. Auch wenn er verstorben ist, bleiben die Segnungen dessen, was er zu Lebzeiten gegeben hat, für ihn bestehen. Wenn sich die Reichen, die in der Gesellschaft leben, um die Angelegenheiten und den Lebensunterhalt ärmerer Menschen kümmern, werden die emotionalen und menschlichen Beziehungen der Mitglieder der Gesellschaft gestärkt. Es wird mehr soziale Sicherheit in der Gesellschaft herrschen. Die Kultur der Hilfsbereitschaft und der Berücksichtigung der Armen wird in der Gesellschaft im Vordergrund stehen und die Tugendhaften werden innere Ruhe und Zufriedenheit erfahren. Großzügige Menschen werden vor allem mit der Zufriedenheit Gottes belohnt und stets in Freude und Glück leben. Liebe und Freundschaft gegenüber den Mitmenschen sind in der Tat Manifestationen göttlicher Eigenschaften. Wenn ein Mensch, den Gott zu seinem Vertreter auf Erden berufen hat, andere liebt und ihnen hilft, ist es eine Manifestation der Werke Gottes und daher ist er seinem Namen als Vertreter Gottes auf Erden gerecht geworden. Wenn wir die Samen des Glücks in den Herzen anderer säen und in ihnen ein Gefühl der Zufriedenheit erzeugen, erlangen wir zweifellos sowohl die Zufriedenheit des barmherzigen Gottes als auch unsere eigene Freude. Im Islam werden Mitmenschen und andere Mitglieder der Gesellschaft als Brüder und Schwestern im Glauben bezeichnet, weil der Islam sagt, dass Mitglieder der Gesellschaft wie Familienmitglieder miteinander interagieren und sich um das Wohlbefinden der oder des anderen kümmern sollten, um das Wohlbefinden zu verbessern. Auf diese Weise gibt es eine Welle der Zusammenarbeit in der Gesellschaft und jeder Wohlhabende kann zur Verwaltung der Gemeinschaft beitragen, indem er eine der Angelegenheiten der Gesellschaft übernimmt und den Bedürftigen hilft. Der islamischen Menschenkunde zufolge erleidet eine Person Verluste, wenn sie ihr Kapital nur für weltliche Angelegenheiten ausgibt, Aber wenn sie es ausgibt, um erhabene und spirituelle Ziele zu erreichen, hat sie einen Weg zur Erlösung eingeschlagen und ihr Glück ist auch im Jenseits garantiert. Aus diesem Grund bedeutet Wohlwollen und Freundlichkeit gegenüber anderen, materielle Vorteile aufzugeben, um Güte und Nutzen auch im Jenseits zu erlangen. Im Heiligen Koran sowie in den Überlieferungen vom Heiligen Propheten, Friede sei mit ihm, und den unfehlbaren Imamen, wird das Vollbringen guter Taten und Spenden an Gottes Schöpfung sehr betont und seine enormen Wirkungen und Segnungen werden aufgezählt. In Vers 148 der Sura Ali Imran sagt Gott der Allmächtige, dass die göttlichen Auswirkungen und Segnungen den Wohlwollenden sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits zuteil werden. Und Allah gab ihnen den Lohn dieser Welt und den schönsten Lohn des Jenseits. Und Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Wohltätigkeit, egal wie groß, bewirkt Ermutigung und Glück der Menschen, der Gesellschaft, und dadurch wird Liebe von einer Person zur anderen übertragen. Gott bezeichnet im Vers 29 der Sura Fatir Großzügigkeit und das Vollbringen guter Taten auf dem Wege Gottes als einen profitreichen Handel und sagt: Wahrlich, diejenigen, die Allahs Buch verlesen und das Gebet verrichten und von dem, was wir ihnen gegeben haben, insgeheim und offenkundig spenden, hoffen auf einen Handel, der nie zu Fall kommen wird. Ein solcher Handel mit Gott bringt dem wohlwollenden Diener Gottes zweifellos einen Nutzen, so groß wie das göttliche Paradies. Imam Ali sagt dazu: Wer mit einer kurzen Hand vergibt, wird mit einer langen Hand belohnt. Mit unserer Großzügigkeit und Güte wird die unermessliche Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes auf uns herabkommen, und Gott wird uns von seiner Gnade und Barmherzigkeit gewähren. Was auch immer wir aus Güte spenden, egal wie klein es auch ist, wird von Gott durch seine Gnade gemehrt und er wird uns um ein Vielfaches belohnen. In Vers 18 der Sura Al-Hadid, das Eisen, bezeichnet Gott das Ausleihen und Spenden an andere als ein Darlehen für den Spender selbst. Wahrlich, den Männern und Frauen, die Spenden geben, und denen, die Allah ein schönes Darlehen geben, wird es um ein Vielfaches gemehrt, und ihnen wird ein würdiger Lohn zuteil sein. Gott hat sogar einen zehnfachen Lohn für Güte und Wohlwollen festgelegt und sagt: Wer eine gute Tat vollbringt, bekommt einen zehnfachen Lohn. Also sollten wir mit der nächsten Liebe mit Gott handeln, da sie einen hohen Gewinn hat. Imam Ali hat in diesem Zusammenhang gesagt: Wann immer du mit leeren Händen dastehst, handle mit Gott, indem du Spenden gibst. Und an einer anderen Stelle sagt er: Erhöht euer Einkommen, indem ihr Spenden gibt. Natürlich sollte immer beachtet werden, dass die wichtigste Bedingung für Nächstenliebe und Freundlichkeit darin besteht, diese für Gott zu tun, und wir keine andere Absicht außer Gottes Zufriedenheit haben sollten. Wenn wir Spenden geben, sollten wir von den anderen keine Dankbarkeit und kein Lob erwarten. Aber wenn unsere Absicht alleine für Gottes Zufriedenheit ist, wird Gott uns eine Belohnung geben, die wir uns nicht vorstellen können. Und je mehr Aufrichtigkeit vorhanden ist, desto größer ist die Belohnung. Wie Gott in Vers 195 der Sura Al-Baqarah, die Kuh, sagt: Und spendet auf dem Weg Allahs und stürzt euch nicht mit eigenen Händen ins Verderben und tut Gutes. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres Beitrags angelangt. Wir hoffen, dass es uns in diesem Frühjahr, in der die Natur uns freizügig ihre Schönheit geschenkt hat, gelingt, unseren Mitmenschen von dem zu geben, was Gott uns großzügig geschenkt hat, und sie an dem Frieden und Wohlstand teilhaben zu lassen, von dem wir selbst profitieren. Es ist unmöglich, anderen eine Lampe anzuzünden und selbst im Dunkeln zu bleiben. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Einblick auf die wichtigsten Ereignisse im Iran im vergangenen Sonnenjahr, Teil 1. In dieser Sendung geben wir einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres 1401, 21.03.2021 bis 20.03.2022 im Iran. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Volksrepublik China haben am 27. März 2021 ein Dokument zur umfassenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. Dieses Dokument wurde während des Besuchs des chinesischen Präsidenten im Iran im Jahr 2016 eingeführt und gilt als Fahrplan zwischen dem Iran und China. Dieses Dokument wurde in Form eines Plans für einen langfristigen Zeitraum 25 Jahre erstellt. In dem Papier einigten sich die beiden Seiten auf einen Fahrplan und darin festgeschriebenen Horizont zur Verwirklichung einer umfassenden strategischen Partnerschaft und ihre praktische Förderung. Dieses Dokument ist als ein politisches, wirtschaftliches und kulturelles Programm zu verstehen, das aus Sicht beider Seiten umfassende Aspekte der langfristigen Beziehungen verfolgt. Der Grundstein für die umfassende Kooperationsvereinbarung sei im Januar 2016 beim Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Teheran gelegt worden. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, verwies damals bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf die hegemoniale Politik einiger Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, und ihre unehrliche Zusammenarbeit mit anderen Ländern und erklärte: Diese Situation hat die unabhängigen Länder dazu veranlasst, mehr Zusammenarbeit miteinander zu suchen, und das Abkommen zwischen dem Iran und China über eine 25-jährige strategische Beziehung findet sich in demselben Rahmen, in dem Vereinbarungen mit ernsthaftem Streben beider Seiten in die operative Phase gelangen müssen. Unsere Beziehungen zum Iran werden nicht durch die gegenwärtige Situation beeinflusst, sondern sind dauerhaft und strategisch, zitierten iranische Nachrichtenagenturen Chinas Außenminister Wang Yi. Das iranische Außenministerium nannte das Dokument einen Plan für eine Zusammenarbeit bei Handel, Wirtschaft und Transport mit einem besonderen Fokus auf den Privatsektor beider Seiten. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Sayed Ebrahim Raisi, erklärte in einem Telefongespräch mit dem Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, am 18. August 2021, dass Irans Entscheidung, strategische Beziehungen zu China auszubauen und zu stärken, entspreche der strategischen Position Chinas gegenüber dem US-amerikanischen Unilateralismus. Chinas Interessen kollidieren in Westasien immer mehr mit denen der USA, weswegen sich die Ausrichtung der chinesischen Außenpolitik hinsichtlich dieser Region deutlich verändert hat. Peking geht es zunehmend darum, den US-Einfluss in der Region auszugleichen. Die Beziehungen zum Iran bieten China verschiedene Möglichkeiten, den US-Einfluss auszubalancieren. Maßgeblich für die chinesische Iran-Politik sind ordnungspolitische Vorstellungen eines gleich- oder ungleich gewichteten Einflusses globaler Großmächte in einer gegebenen Region, hier dem Nahen und Mittleren Osten. Raisi lobte zugleich den Schulterschluss Chinas mit dem Iran in verschiedenen internationalen Bereichen, darunter der Schutz der Atomrechte, die Mitgliedschaft des Iran in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SOZ und seine Ablehnung der harten US-Sanktionen gegen die Islamische Republik. Xi Jinping drückte auch seine Zufriedenheit darüber aus, dass sich die Beziehungen zwischen Iran und China in den letzten 50 Jahren ausgeweitet haben, unabhängig von sich ändernden internationalen Bedingungen, sagte er und fügte hinzu. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, insbesondere nach dem Abkommen über das umfassende Kooperationsprogramm zwischen dem Iran und China, haben bedeutende Ergebnisse und Errungenschaften gebracht. Der chinesische Präsident würdigte ferner die Unterstützung des Iran für die grundlegenden Interessen Chinas und sagte, die Unterstützung seines Landes für die formelle Mitgliedschaft des Iran in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SOZ sei im langfristigen Interesse der Organisation. Die 13. Präsidentschaftswahl im Iran fand am 18. Juni 2021 unter der begeisterten Anwesenheit der Wahlberechtigten an der Wahlurne statt. Bei dieser Wahl errang Sayed Ebrahim Raisi mehr als 18 Millionen Stimmen und wurde der 8. Präsident der Islamischen Republik Iran. Über die Wahl, die monatelang im Fokus von Politik und Nachrichtenkreisen stand, wurde in den internationalen Medien und Nachrichtensendern ausführlich berichtet. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums waren bei dieser Wahl 59.310.307 Personen wahlberechtigt, von denen 28.933.004 Personen, was 48,8% Wahlberechtigten entspricht, an den Wahlen teilgenommen haben. Gemäß den in Artikel 115 der Verfassung der Islamischen Republik Iran genannten Merkmalen sollte der Präsident zu den religiösen und politischen Persönlichkeiten iranischer Herkunft gehören, iranische Staatsangehörigkeit haben, geschäftsführend und umsichtig mit einem guten Ruf, vertrauenswürdig und frömmling sein, der zudem an die Prinzipien der Islamischen Republik Iran und an die offizielle Religion glaubt. In einer Kurzrede gleich nach der Stimmabgabe am Wahltag nannte Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, den Wahltag Tag der iranischen Nation und erklärte: Heute bestimmt das Volk als Hauptdarsteller und Regisseur die allgemeinen und grundlegenden Geschicke und Aufgaben des Landes für die kommenden Jahre. Also gehört der heutige Tag dem Volk. Die fünftägige Militärübung Großer Prophet 17 hat am 20. Dezember 2021 in den Provinzen Bushehr, Hormuzgan und Khuzestan begonnen, die alle am Persischen Golf liegen. An der Übung nahmen Boden-, See- und Luftstreitkräften der Islamischen Revolutionsgarde sowie einige Einheiten der Mobilisierungskräfte teil. Am letzten Tag der fünftägigen Militärübung hat die iranische Armee mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die Übung diene als Warnung an Israel, sagte Mohammad Borrelli, Generalstabschef der iranischen Streitkräfte im Staatsfernsehen. Teheran verfüge über hunderte Raketen, die ein Land zerstören können, das es wagen würde, Iran anzugreifen, sagte Borrelli. Auch der Chef der iranischen Revolutionsgarden, der Zwei-Sterne-General Hossein Salami, richtete sich mit einer Drohung an Israel. Das Manöver sei eine ernste Warnung an die Vertreter des zionistischen Regimes, erklärte er. Sollten sie den geringsten Fehler machen, werden wir ihnen die Hand abschneiden, bekräftigte der General. Diese Übung mit dem heiligen Kodex Ya Fatima al-Zahra, Salawatullah alaiha, mit dem Slogan »Aktive und intelligente Autorität, Sicherheit und Abschreckung im Schatten von Einheit, Empathie und nationale Einheit« sollte das Niveau der Kampfbereitschaft der Revolutionsgarden erhöhen. Dabei wurden modernste Ausrüstung eingesetzt und Taktiken zur Abwehr möglicher Bedrohungen und hybrider Kriege geübt. Der Chef der iranischen Revolutionsgarden sagte zudem über das Militärmanöver, der Höhepunkt des Manövers waren die dort zur Schau gestellte Leistung der Marine der Revolutionsgarden sowie die Qualität, Effektivität und Genauigkeit der dort eingesetzten Systeme. Der Zwei-Sterne-General fügte hinzu, die Drohnen der Marine der Revolutionsgarden treffen Ziele aus unterschiedlichen Entfernungen genau und ballistische Raketen als neue Phänomene der Streitkräfte und Marschflugkörper treffen vorher festgelegte Ziele in unterschiedlichen Entfernungen und unter unterschiedlichen Bedingungen mit 100%iger Genauigkeit. Oberkommandeur der iranischen Revolutionsgarden zählte die Genauigkeit beim Treffen der Ziele, die Flexibilität in verschiedenen Entfernungen und die Fähigkeit, gleichzeitig auf feste oder sich bewegende Ziele zu operieren, zu den herausragenden Merkmalen des Militärmanövers. General Salami fügte hinzu, die Einführung neuer Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz und Technologie, der Einsatz von Drohnen in verschiedenen Tiefen und Raketen in einem breiten Bereich von Reichweiten mit akzeptabler Genauigkeit weisen darauf hin, dass die Marine der Revolutionsgarden zu glänzenden Erfolgen in der Entwicklung ihrer Macht gelangt ist. Liebe Hörerfreunde, hier beenden wir den ersten Teil des zweiteiligen Beitrags über die wichtigen Entwicklungen im Iran im vergangenen Jahr und sagen Ihnen alles Gute bis zum zweiten Teil. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.